Also dann hatten wir halt so diesen Poolboy und mussten da so liegen und einfach nur so schwerelos liegen. Das war so der Moment, wo ich dachte, na, vielleicht ist es doch was mit mir und diesem Schwimmkurs.
Revolution und Ferien, euer Lieblingspodcast mit Josefina Brako und Mareike Kaiser.
Mareike, ich wollte dich gerade fragen, ist Sport Mord? Und dann dachte ich mir aber, worüber wir letztes Mal ja nicht so richtig gesprochen haben, ist dein Schwimmkurs und Schwimmen ist für dich ja kein Sport.
Und jetzt antworte ich einfach auf beides und spreche über den Schwimmkurs?
Ja.
Okay. Ich würde sagen ja und nein, denn soweit ich weiß, gibt es ja schon Leute, die beim Sport gestorben sind.
Ja, ich musste jetzt gerade an diese ganzen Leute denken, die so ganz krasse Klettersachen und ohne Sicherung und so machen, aber ich finde, es geht noch über Sport hinaus. Das würde ich nicht, glaube ich, im klassischen Sinne als Sport rahmen wollen.
Mhm. Und dann sagt ja dieses, keine Ahnung, wie man das nennt, Sprichwort, Redewendung oder so, ja, für mich auf jeden Fall eher so aus, dass da was passieren kann. So. Also zum Beispiel was Gesundheitliches, dass man sich, keine Ahnung, irgendwas bricht oder beim Schwimmen, du hast es ja schon angesprochen, kann man ja zum Beispiel untergehen. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel sowas macht wie so, ich glaube, Freischwimmen oder so heißt das, ne? Also in so freien Gewässern oder so, ist es schon gefährlich. Und ich würde sagen, dass dir mehr passieren kann, wenn du Sport machst, als wenn du einfach nur auf dem Sofa chillst.
Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich meine nämlich, dass es ja Statistiken gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dir was passiert zu Hause und dass so was Bescheuertes ist, dass
genau,
du von der Leiter fliegst oder so.
Aber dafür musst du ja auch erstmal auf die Leiter klettern. Wäre jetzt für mich auch Sport.
Wusste ich, dass du das sagst. Hatte ich befürchtet. Aber wie ist denn dein Schwimmkurs?
Lieb, dass du fragst. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht von hinten. Also chronologisch, aber umgekehrt. Mhm. ich hatte ja das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, richtig krassen Muskelkater. Wirklich so an Stellen, wo ich nicht wusste, dass ich Muskelkater habe. Wobei ich auch gar nicht weiß, ob das dann eigentlich immer der Fall sein muss für Muskelkater. Aber das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Auf jeden Fall hatte ich so, also ich meine, nur noch mal so für alle Leute, die vielleicht irgendwie nicht dabei waren oder es noch nicht gehört haben oder so. Ich war bei einem Schwimmkurs und wollte Krauen lernen und konnte mich 3 Tage fast nicht bewegen. Also irgendwas stimmt da doch nicht, oder?
Naja, doch, kenne ich schon auch.
Okay, also ich bin halt wirklich ein paar Tage danach nicht mehr so hochgekommen, also im Sinn von Bauchmuskeln. Mhm. Musste mich immer so komisch so abstützen und beim Schwimmkurs an sich, ich hatte das ja schon mal so angeteasert, dass solche Sachen so in Gruppen eine Herausforderung sind für mich. Und oh mein Gott, Josie, es war eine Herausforderung. Es fing damit an, dass wir ins Wasser hüpfen sollten. Es war so eine Gruppe von 12 Leuten ungefähr. Und wir sollten einfach eine runde Brustschwimmen machen. Und ich dachte so, ja, easy, kann ich machen. Dann sind diese 2 Leute, die vor mir waren, da in dieses Wasser und sind geschwommen, als wären sie bei den Olympischen Spielen und wollten die Goldmedaille haben. Und ich dachte so, Leute, ich bin doch einfach nur hier, um irgendwie gemütlich schwimmen zu lernen. Und ihr macht hier so einen Wettkampf daraus. Und ehrlich gesagt, das war der Moment, in dem ich schon dachte, also ich glaube, ich habe keinen Bock drauf. Dann gab es bessere Momente in diesem Kurs. Kennst du einen Poolboy?
Ja, aber nur aus so Serien wie Desperate Housewives und im Kontext von Affären.
Ja, also so Menschen, die heiß sind und am Pool sind oder so, ne? Aber wir hatten halt so einen Poolboy, so ein, keine Ahnung, Styroporteil, dass wir uns zwischen die Beine stecken mussten.
Ah ja, doch, die kenn
damit
ich auch,
klar. Beine irgendwie so hoch sind. Also brauchte ich nicht, weil ich, also wenn ich was kann, dann im Wasser liegen. Aber diese Momente gab es irgendwie wenig und ich habe so gemerkt, wie mich das gestört hat, was mich einfach immer stört, wenn ich so sportliche Aktivitäten mache, mit anderen Leuten zusammen vor allem, diese Competition einfach, dass dann da so Leute sind, die irgendwie die Ersten, die Besten, die Schnellsten, die Stärksten, die Fittesten sein wollen. Und ich habe dann natürlich auch diese Person, also eine war halt besonders schlimm, fand ich, also besonders schnell. Die habe ich dann so gefragt, bist du Profischwimmerin oder was? Und dann hat sie so gesagt, nein, ich hatte nur mal einen Schwimmkurs, als ich 5 oder 6 war und seitdem schwimme ich einfach. Ich habe dann so gesagt, naja, Okay, also ich schwimme auch, aber ich bin ja ungefähr so, also halb so schnell wie du. Es war halt dann wirklich so, diese zwei Leute sind halt vor mir geschwommen und dann kam halt erstmal nichts und dann kam ich. Und ich war halt auch die, die dann beim Schwimmlehrer, und zu dem müssen wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen, ich war dann halt immer so die Letzte, die dann angekommen ist, auf die dann die anderen auch warten mussten. Wie unangenehm ist das? Und ich meine, also ich schwimme jetzt auch nicht super schlecht, ich schwimme halt gemütlich. Und ich sehe auch keinen Grund, warum ich da schnell schwimmen müsste. Und du hattest ja auch in der Folge, in der wir drüber geredet haben, gesagt, dass du da irgendwie ausgestiegen bist beim Schwimmen, oder?
Ja, auch genau deswegen. Also ich fand es früher schlimmer. Ich glaube, heute würde mich das nicht mehr so stressen mit dem, dass andere auf mich warten müssen. Und ich dachte gerade, während du gesprochen hast, es ist, finde ich, auch so ein bisschen eine Übung in mit der eigenen weiblichen Sozialisierung umgehen, weil so dieses Gefühl, oh mein Gott, andere Leute warten jetzt auf mich, die können jetzt nicht genau das machen, was sie eigentlich wollen und irgendwie so das Wasser durchpflügen. Aber eigentlich finde ich das voll wichtig. Also ich kann es nur für mich selber sagen, ich finde diese Momente für mich selber voll wichtig, wo ich das an mir merke. Und ich dann denke, ja, aber ich schwimme halt so schnell, wie ich schwimme.
Mhm. Das ist voll gut, dass du das so sagst, weil so habe ich aus der Perspektive habe ich es natürlich noch nicht gesehen, sondern dachte halt immer nur so, okay, ich bin jetzt die Letzte und alle müssen auf mich warten, aber gleichzeitig, klar, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre nicht die Letzte gewesen, da wäre noch eine andere Person gewesen, die vielleicht die Letzte gewesen wäre, wäre es für mich halt kein Problem gewesen, ne? Also ich persönlich hatte jetzt kein Problem, auf irgendjemanden zu warten oder so. Naja, ich weiß halt nicht, ob das jetzt für diese anderen Leute aus dem Kurs gilt. Und was halt auch noch schlimm war, also ich habe ja diesen Muskelkater nicht nur von dem mit dem Poolboy da im Wasser liegen, sondern weil wir so verschiedene Übungen gemacht haben. Und eine Übung haben wir außerhalb des Wassers gemacht. Wir saßen halt alle so am Poolrand und dieser Schwimmtrainer, der stand dann da so, beziehungsweise ist dann so in die Hocke gegangen und hat halt sowas mit den Füßen gemacht. Ich kann das jetzt auf gar keinen Fall hier im Podcast beschreiben, aber einfach so eine Übung mit Füßen und Beinen hat die so vorgemacht und kam dann zu mir. Ich saß halt ganz an der Seite von uns allen da auf diesem Ende von diesem Pool. Und dann meinte er so, und jetzt machst du das vor allen anderen.
Es tut mir leid, mein Gehirn hängt immer noch bei, was für eine Beinbewegung du gemacht hast. Und ich muss direkt natürlich auch an meinen Schwimmunterricht früher denken und an diesen Beinschlag, weißt du, den du ja machen musst, wenn du kraul schwimmst. Mhm. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir auch so Trockenübungen zu Beinschlag gemacht haben.
Genau, also es war Beinschlag und ich versuche es jetzt trotzdem dann vielleicht zu erklären.
Bitte.
Also ich sitze mit dem Po auf dem Rand von diesem Schwimmbad. Dann sollte ich die Hände hinten aufstützen. Ich bin ja ziemlich groß. Ich hatte auch das Gefühl, dass es bei mir ein bisschen schwieriger war, weil bei mir halt einfach viel Länge Körper irgendwo hin verteilt wurde. Und es hat voll lange gedauert, bis ich das irgendwie so richtig hinbekommen habe. Und ich hatte ja auch gar keinen Vergleich, weil halt nur dieser super durchtrainierte Schwimmlehrer das davor gemacht hat. Natürlich sieht das bei ihm voll easy aus. Und dann halt ich. Und genau, die Beine, also man musste dann so ein Bein so strecken. Ich mache das hier jetzt übrigens auch, während wir reden. Ein Bein musste man so strecken und dann, also halt so hoch, schon alleine da, tut mir jetzt schon wieder mein...
Musst du gleich auch auf der anderen Seite machen, nicht, dass du auf der einen Seite Schmerz hast morgen.
Meine Bauchmuskeln weh. Und dann musste man das so ein bisschen, also so ein bisschen so in die Knie, nee, erst so ein bisschen beugen, dann gerade strecken und dann wieder so runter. Und dann das Gleiche wieder hoch. So, und dann das mit dem anderen Bein. Und dann aber musste man das so mit beiden machen. Und wichtig war halt, dass man es nicht nur so aus dem Knie raus macht, sondern das ganze Bein. Und dadurch hast du dann auch wirklich so, glaube ich, oder ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, ich benutze meine kompletten Beine und eben auch den Bauch, um das irgendwie so zu machen. Und das Ding war, ich habe das aber nicht einfach nur so gemacht, sondern dieser Schwimmlehrer hat mich dabei auch angefasst. Also der hat halt so meine Beine angefasst und die halt so richtig gebeugt und gestreckt. Und ich dachte so einfach nur so die ganze Zeit, oh mein Gott, also ich weiß ja, dass ich mich sonst in einer Bubble aufhalte von Menschen, die irgendwie Grenzen respektieren.
Oder nachfragen.
Nachfragen. Ich musste direkt dran denken, ich mache ja so eine Videokolumne zusammen mit meinem Grundeinkommen und die wird gefilmt von einem Cis-Mann, der immer, wenn er mir das Mikro ansteckt, sagt, ich fasse dich jetzt an oder sowas wie, ist es okay, wenn ich dich jetzt anfasse, weil ich da das Mikro dran stecke? Oder bin ich angezogen? Ja, da war ich fast nackt. Und er fasst einfach meine Beine an, ohne zu fragen, ist das okay für dich?
Ich wäre innerlich gestorben. Ihr könnt mich ja nicht sehen, aber ich musste gerade meine Augen zusammenkneifen, weil ich es so schrecklich finde. Ich hasse das und ich finde es ganz spannend, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin, glaube ich, so für viele Leute mit Körperlichkeit schräg. Wenn ich eine Person nicht total gut kenne und ich nicht genau weiß, was für die in Ordnung ist, dann finde ich ganz viele Sachen komisch. Mhm. Zum Beispiel, wenn Leute, die ich noch nicht so gut kenne, mir einfach die Hand auf die Schulter legen,
ja,
dann bin ich direkt so, warum machst du das? Mhm. Nimm deine Hand da weg.
Ja.
Also.
Aber sagst du es dann auch?
Ja, also meistens schon. Es sei denn, es sind Leute, die ich nicht gut kenne, die ich aber mag, wo ich so denke, okay, das macht mich jetzt nicht innerlich fertig. Aber grundsätzlich finde ich so klareren Umgang mit Grenzen und Körperlichkeit schon wichtig auch. Und ich finde, da ist auch so ein fließender Übergang dann insgesamt zu allem, wo es so um Consent und so geht.
Mhm, total. Also ich merke immer mehr, dass ich habe ein immer besseres Gefühl dafür, was in Ordnung ist und was nicht. Aber das zu sagen, diesen Schritt dann wirklich zu machen und diese Grenze, also dafür zu sorgen, dass die Grenze gewahrt wird, das muss ich auf jeden Fall noch lernen. Und ich habe auch direkt dann schon, also wirklich, dass ich mich überhaupt irgendwie auf diese Übung konzentrieren konnte, ja. Weil so viel in meinem Kopf abging schon in dem Moment, weil ich dann so dachte, das ist für mich jetzt schon okay, ja. Also hätte er gefragt, ist das in Ordnung, hätte ich auch ja gesagt und es war auch irgendwie okay. Aber ich denke dann auch in solchen Situationen oft über mich hinaus, also nicht nur an mich selbst, sondern keine Ahnung, wer diesen Kurs da bucht, welche Erfahrungen die Menschen gemacht haben mit Grenzüberschreitungen, mit Berühren vom eigenen Körper. Und man kann ja einfach, und ich finde, man sollte auch in diesem Job nicht davon ausgehen, dass es einfach für alle in Ordnung ist. Und es gibt ja auch andere Möglichkeiten zum Beispiel, als dann in der Situation das sagen zu müssen. Ne? Du kannst ja, ich habe zum Beispiel bei diesem Kurs eine E-Mail bekommen, in der dann stand, keine Ahnung, wir sollen eine Schwimmbrille mitbringen. Warum steht in so einer E-Mail nicht, es gibt auch bestimmte Übungen, da könnte es besser sein, wenn ich euch Hilfestellungen gebe. Falls es für jemanden nicht in Ordnung ist, schreibt mir das bitte. Aber ich glaube halt, dass solche Leute, und ich fand diesen, also ich hoffe, der Schwimmlehrer hört das jetzt nicht, ich fand den gar nicht doof. Also halt ein ganz anderer Typ als Menschen, mit denen ich mich sonst umgebe, aber tendenziell sympathisch. Deswegen hatte ich eben auch nicht so ein großes Problem damit. Aber ich glaube, dass das, was wir so in, sage ich mal so, eher feministischeren Kreisen als selbstverständlich diskutieren, ist einfach in ganz vielen anderen Sphären absolut nicht selbstverständlich. Und das habe ich einfach wieder voll gemerkt.
Voll. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Tatsache, dass wir es diskutieren, also auch in feministischen Kontexten, zeigt ja, dass es selbst da nicht selbstverständlich ist. Und ich finde es spannend, weil für mich sind gerade zwei Sachen gedanklich aufgekommen. Nämlich einmal dieses, wenn du hinten bist und alle müssen warten, dann denke ich mir, ja, den Kurs kannst du ja auch so anleiten, dass wenn dann eine Person noch einen Moment braucht, dass du sagst, ey, und ihr könnt schon mal zum Beispiel. Oder auch so, selbst bei Hilfestellung-Momenten, ne, dass du so sagst, ey, ich würde jetzt mit euch diese Übung machen. Wenn ich den Eindruck habe, ihr braucht Unterstützung, würde ich euch die anbieten oder so. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Aber ich frage mich gerade.
Es war einfach nur normiert auf eine Person, die sehr, sehr sportlich ist.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein Standard bei Fitnessangeboten, ehrlich gesagt. Oh, das ist ein Standard bei Fitnessangeboten. Und ich finde es voll interessant, weil ich glaube, das war für mich ganz lange der Grund, warum ich dachte, ich bin ein grundauf unsportlicher Mensch. Dass Fitnessangebote, also und ich mache schon echt lange regelmäßig Sport, aber wenn ich so an meine Schulzeit denke zum Beispiel, ich weiß noch, ich bin ja in Berlin-Zehlendorf zur Schule gegangen und habe da Abi gemacht und unweit von unserer Schule waren der Schlachtensee und die Krumme Lanke. Und im Sommer sind wir zur Krummen Lanke gelaufen und mussten halt da rumlaufen, sind, ich glaube, 2,5 Kilometer und hatten irgendwie so eine Zeit von, wir sollten das, glaube ich, für eine sehr gute Note in, ich meine, 12, vielleicht 15 Minuten schaffen. Mhm. Aber wenn du nicht regelmäßig läufst, dann läufst du einen Kilometer nicht krass viel schneller als 10 Minuten auf einen Kilometer.
Wenn du überhaupt einen Kilometer schaffst.
Wenn du überhaupt einen Kilometer schaffst, eben drum. Und ich weiß noch, dass ich und Freundinnen von mir sehr viel Zeit darauf verbracht haben, zu überlegen, wenn wir Sport haben, ob wir quasi vorher von der U-Bahn mit dem Fahrrad dahin fahren, das Fahrrad irgendwo an der Strecke positionieren, ein Stück mit dem Fahrrad fahren und nach der Schule unser Fahrrad wieder abholen.
Das gefällt mir.
Und ich finde das total krass, weil ich mir so denke. Und dann hatte ich eine Sportlehrerin, die war richtig cool. Die war, ich meine, Schwimmmeisterin in Ost-Berlin. Und die hat Noten danach gegeben, ob Leute sich bemühen.
Mhm.
Und ich denke mir so, es kann so einfach sein.
Ja.
Also mal wegzukommen von diesem, so muss das sein, diese Zeit musst du schaffen. Leute haben ja super unterschiedliche Körper und dann noch so in der Pubertät, wo sich alles verändert und so. Ich finde es total wild.
Ja.
Und
um, auf deine Frage zurückzukommen, ist Sport Mord, würde ich auf jeden Fall sagen, Schulsport ist Mord.
Ja, das ist, ich finde es sogar noch was Seltsames anderes. Das ist irgend so ein komischer Survival of the Fittest-Scheiß.
Total, ja. Letztes Jahr habe ich eine Schule besucht in Gelsenkirchen und war, ich glaube, 3 Tage oder so habe ich da hospitiert und war mit denen zusammen. Es war eine Grundschulklasse und die hatten an einem Tag auch Schulsport. Und es war echt so, ich wusste halt, okay, an dem Tag ist Sport und ich habe mich echt wieder so ein bisschen so zurückgesetzt gefühlt in meine Schulzeit. Und es war jetzt nicht so, dass ich es absolut gehasst habe, aber es ist irgendwie so ein ungutes Gefühl im Bauch, was sich jetzt eben auch wieder eigentlich so in diesem Schwimmkurs gezeigt hat. Und das fand ich so krass bei diesem Schulsport, bei dem ich dabei sein durfte, in Anführungszeichen, dass eben immer noch solche Sachen gespielt werden wie Völkerball. Also schon alleine der Begriff, die Idee, die dahinter steckt, hinter diesem Spiel, dass man es auch immer noch so nennt. Also muss man ja, glaube ich, gar nicht. Es gibt schon irgendwie echt neue Begriffe, aber das wurde da einfach so durchgezogen. Wir machen jetzt Völkerball mit so einem harten Ball. Irgendwann hat sich so ein kleines Mädchen neben mich gesetzt und ich meinte so, na, kein Bock mehr. Und sie so, nein, das ist ein Spiel für Jungs. Und ich weiß ganz genau, was sie meinte, weil es halt einfach nur so darauf angelegt ist, wie du halt gesagt hast, Survival of the Fittest, hau ordentlich drauf, ist auch egal, wenn der Ball jemanden trifft und der Person es wehtut, dann geht es irgendwie ja darum, auch sowieso Leute abzuwerfen, damit sie raus sind. Wie schlimm ist das? Und Josie, ich muss dir jetzt gestehen, ich bin beim zweiten Mal nicht hingegangen.
Ich weiß. Du warst nämlich online.
Ja.
Und das habe ich auch gesehen.
Ja. Ich war beim zweiten Mal nicht da, weil ich einfach nicht konnte. Ich hatte eine blöde Woche und ich hatte das Gefühl, nach dieser blöden Woche, wenn ich da jetzt hingehe und heute wieder die Letzte bin, fange ich an zu heulen. Ernsthaft. Und beim ersten Mal ging das. Beim ersten Mal konnte ich das irgendwie alles noch so von außen sehen und irgendwie noch so ein bisschen haha und ich kann im Podcast drüber reden und so. Und bei dem zweiten Samstag ging es mir einfach nicht gut und ich dachte, nee, das packe ich heute nicht. Ich will aber mindestens noch einmal hingehen, um es mir selbst zu beweisen, um vielleicht eine lustige Geschichte mitzubringen. Einfach, weil ich will es nochmal probieren und ich finde das, also ich fand das jetzt echt hilfreich, was du mir gesagt hast, so das einfach anders zu sehen und zu denken, es könnte jetzt auch jemand anders sein und es ist okay, mal zu warten und es ist vielleicht auch okay, auf mich zu warten, wenn ich die Langsamste bin. So, ich will es auf jeden Fall nochmal probieren, aber ich merke wirklich, das fällt mir schwer und eigentlich habe ich das ja gemacht, weil ich was Schönes machen wollte. Schwimmen finde ich so toll. Es macht mir so Spaß. Die Vorstellung zu kraulen finde ich immer noch so schön. Und ich will mir das eigentlich nicht von sowas verderben lassen.
Nachdem ich das in der Schule so scheiße fand, Sport zu machen, habe ich dann mit Anfang 20 angefangen, zu Hause Sport zu machen. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal Untersuchungen gelesen habe, die zumindest damals belegt haben, Leute, die selbstbestimmt zu Hause Sport machen, bleiben eher dabei und sind fitter als Leute, die ins Fitnessstudio gehen, weil die nicht diesen ganzen Konkurrenzdruck die ganze Zeit haben.
Aha.
Ja, finde ich total spannend. Und ich finde es echt interessant, weil was bei mir ganz gut hilft, ist ja alles, was so gamifiziert ist. Und ich habe damals angefangen, das weiß ich noch, so total, ich glaube, ich hatte irgendwie so, habe so drei Übungen gemacht und das waren immer so 15 Minuten und dann irgendwann hast du ja nicht mehr dieses, alles tut mir weh, ich hasse mein Leben.
Ist das so?
Warum habe ich falsche Entscheidungen getroffen? Das geht weg. Du wirst immer ein bisschen besser und dann hast du auch so Lust, dich zu steigern. Daran merke ich zum Beispiel mein Fitnesslevel, wenn ich so denke, und jetzt hätte ich gerne noch, würde ich gerne noch was anderes ausprobieren. Muss gar nicht unbedingt steigern sein, aber so ein Ding von, jetzt möchte ich noch irgendwas daran besser können oder ausprobieren.
Diese Gefühle sind mir absolut fremd.
Weil du nicht zu Hause Sport gemacht hast.
Ja, vielleicht. Aber wir haben auch schon mal irgendwann drüber geredet, da habe ich dir so von meinen Anfängen vom Laufen erzählt. Erinnerst du dich dran?
Ja.
Ich hatte mal so, also ich bin gut in Anfängen. Mit Weitermachen geht so. Aber ich habe mal so vor ein paar Monaten, dachte ich so, also bis dahin fand ich Laufen eigentlich immer ganz komisch, aber dann dachte ich so, vielleicht einfach mal ausprobieren und bin an einem Sonntag einfach losgelaufen, bis ich dachte, ich sterbe. Also auch da war auf jeden Fall Sportmord, weil das wissen jetzt vielleicht alle, die den Podcast hören und eben auch keine Sportmäuse sind, so wie ich, wenn man dann einfach mal so denkt, so ich mache das jetzt mal. Dann, also ich dachte wirklich so, ich kotze gleich nach 3 Minuten oder so und fand das dann aber total cool, weil mir eine Freundin dann sowas geschickt hat, packe ich auch in die Sendungsnotizen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, aber so im Sinn sowas wie vom Sofa zur tollen
5-Kilometer-Lauf.
Genau, irgendwie so, wo man halt so wirklich ganz, ganz langsam anfängt, sowas wie 1 Minute laufen, 1 Minute gehen, 2 Minuten laufen, 2 Minuten gehen, irgendwie so. Und dann habe ich das so ein paar Wochen auch wirklich so ganz langsam angefangen und habe halt gemerkt, ach, wie krass, es gibt da so einen Sportplan und ich kann ihn erfüllen, weil das schaffe ich gerade so. Das war tatsächlich, also das war schön. Ich weiß gar nicht, warum ich das dann irgendwie aufgehört habe, aber da dachte ich jetzt auch so letztens, das würde ich irgendwie wieder gerne aufnehmen, weil das so machbar war. Ich finde wirklich, wenn man halt keine Sportmaus ist und sich so umguckt, was es so für Angebote gibt und was für Leute so sowieso irgendwie im öffentlichen Diskurs, in den Medien zu Sport auftauchen, dann also finde ich es irgendwie wirklich schwierig, damit anzufangen.
Voll, vor allem, weil es ja sehr viel einen Fokus hat so auf Aussehen. Also Sport wird ja immer direkt mit Aussehen verknüpft.
Na und Abnehmen auch.
Und Abnehmen, genau. Aber ja, genau, aber ich würde sogar noch weitergehen. Also ich habe extra Aussehen gesagt, weil ich glaube, Abnehmen in bestimmten Kontexten. Aber wenn ich jetzt so an Männer- und Männlichkeitsbilder denke, da geht es ja nicht unbedingt um Abnehmen, sondern da geht es dann darum, so richtig Muskelmasse draufzulegen. Und ich finde das voll spannend, was du gerade sagst, weil genau so war es bei mir auch. Ich bin sportlich geworden dadurch, dass ich einen Plan hatte, der realistisch ist und der mir Spaß gemacht hat und dass ich etwas hatte, wo ich so das Gefühl habe, ich kann daran wachsen. Und ehrlich gesagt, das ist auch, was ich wirklich gerne mag an Sport. Also ich mache ja sehr konsequent zu Hause Sport mit so Online-Streaming. Und was ich so gerne mag ist, du kannst Fehler machen und es ist überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und das ist was, was ich so mag, weil ich finde, es gibt so selten Lernzusammenhänge in meinem Alltag, wo ich irgendwas nicht raffe, ohne dass das irgendwelche negativen Auswirkungen hat. Und manchmal mache ich eine Übung, ich mache meistens Sachen, die so sehr anstrengend fürs Gehirn sind. Und manchmal mache ich so Übungen und merke dann, mein Körper braucht richtig lange, um zu raffen, was ich eigentlich machen soll. Und ich mag diese Momente voll, weil ich dann so anfangen muss zu lachen und ich so merke, was für ein Luxus, dass ich jetzt gerade einfaches komplett falsch machen kann. Und ich bin hier und das ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn ich das jetzt noch 4 Tage länger mache, dann kann ich es halt. Mhm. Und das ist, finde ich, so, das ist echt, was ich auch so super gerne mag. Mal abgesehen davon, dass ich keine Rückenschmerzen habe, wenn ich morgens aufstehe und so einen ganzen Kram. Ne?
Ja, das ist ja das Geile bei mir. Ich habe keine Schmerzen.
Grundsätzlich nicht?
Grundsätzlich nicht. Und das ohne Sport. Vielleicht könnte ich irgendwie Anti-Fitness-Influencerin werden. Also außer Endometriose habe ich halt nichts. Und also keine Rückenschmerzen. Okay, in meinem neuen Buch erzähle ich von so einem kleinen Knarzen, das ich in einem Knie habe. Aber bis jetzt tut es auch nicht weh. Naja, aber woran ich gerade eben noch denken musste, war auch so voll die gute Erfahrung, weil du das meintest mit dem, da gibt's was und ich kann das schaffen oder erfüllen oder so. Ein sehr, sehr tolles Erlebnis, was ich mal so rund um Sport hatte, auch wenn ich das, also weil Sport ist für mich echt so negativ konnotiert. Ich merke so, dass ich die Sachen, die ich gerne mache, will ich gar nicht unter diesem Label haben. Es wäre bei mir zum Beispiel Schwimmen und Tanzen zum Beispiel, würde ich bei beidem nicht sagen, ich gehe jetzt zum Sport, sondern würde immer sagen, ich gehe jetzt zum Schwimmen oder ich gehe jetzt zum Tanzen, einfach um dieses negative Gefühl nicht dabei zu haben. Und so eine andere Sache, die ich auch eine Zeit lang gerne gemacht habe, wie gesagt, ich fange gerne an, war Yoga. Und da gibt es, können wir auch nochmal verlinken, dann Sophie's Safe Space. Kennst du den, beziehungsweise die ist eine Yoga-Lehrerin für dicke, fette Personen. Mhm. Und da habe ich ein paar Mal auch so Online-Kurse mitgemacht und fand es so toll, weil dann einfach zum Beispiel irgendwie gesagt wurde, bei einer bestimmten Übung so, du kannst dahin kommen, aber du kannst auch dahin kommen und es ist überhaupt gar kein Problem, wenn du nur dahin kommst oder so. Oder dann wird dann auch bei bestimmten Übungen, wenn man sich irgendwie so zusammen knien, bücken, was auch immer muss, dann irgendwie auch so gesagt, du kannst jetzt auch so deinen Bauch zu der Seite schieben oder dahin schieben. Und das fand ich so toll, weil da nämlich genau, weil die Sophie, die das macht, einfach, der das irgendwie klar ist, da sind jetzt verschiedene Körper und ich gucke, wie ich das jetzt alles anpasse. Und da werden ja auch schlanke Körper nicht ausgenommen, weil für die einfach da viele Sachen, weil für die viele Sachen einfach möglich sind. Aber es wird eben auch dran gedacht, dass für viele, dass es einfach unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Möglichkeiten gibt und die werden angesprochen. Das finde ich total gut und ich glaube nämlich auch, dass es bei sehr, sehr viel mehr Sportangeboten die Möglichkeit gibt, das eben so anzupassen. Und ich glaube aber, dass eben viele Leute, zum Beispiel eben mein Schwimmlehrer, da einfach gar nicht sensibilisiert sind für.
Voll, ich glaube, da ist sehr oft so eine Nur-die-Harten-kommen-in-den-Garten-Mentalität und ich finde das für mich so voll interessant, weil, wie gesagt, ich habe halt total klein angefangen und baue halt irgendwie oben was drauf oder auch nicht, wenn ich merke, dass es nicht geht zum Beispiel. Und ich merke aber, für mich ist es noch aus ganz anderen Gründen, mal abgesehen von körperlicher Fitness, voll wichtig, weil ich merke, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich wahrscheinlich das entwickelt habe, was Leute gemeinhin Disziplinen nennen. Und ich finde es ganz interessant, weil dieses Wort ja so negativ konnotiert ist. Und für mich ist aber Disziplin dadurch zu etwas geworden, wo ich merke, ich sage, ich mache etwas und ich halte mich daran. Und damit findet so eine Art Belohnung statt im Sinne von, krass, ich kann mir ja selbst vertrauen. Ich kann ja sozusagen vertrauen darauf, dass ich mir gegenüber mein Wort halte. Und das ist so total seltsam, weil das erstmal ja nicht so viel mit Fitness zu tun hat, aber das ist so voll das gute Gefühl. Und dann musste ich gerade noch an was anderes denken, nämlich, ich merke inzwischen als neurodivergente Person, wenn ich morgens Sport gemacht habe, kann ich einzelne Gedanken denken. Das ist richtig krass, das kann ich nicht. Und ich hatte letztens so einen Moment, wo ich in der Dusche stand und ich dachte, krass, ist einfach Stille gerade. Es ist nicht irgendwie, es läuft nicht gerade bi-ba-ba-ba-da-bo in meinem Kopf oder irgend so ein Stuff, sondern ja. Krass, ich habe einen einzelnen Gedanken.
Das mag ich zum Beispiel voll gern am Tanzen, weil da musste ich auch vorhin dran denken, als du es gesagt hast, so mit dem Kopf und dass du so Sachen machst, die dich so im Gehirn irgendwie anstrengen. Das finde ich zum Beispiel beim Tanzen so super, weil man sich dann ja so Choreografien merken muss. Und genau, das habe ich immer total geliebt, weil das sind dann auch so, das kann dann im besten Fall eine Stunde sein, wo du nur über diese Choreografie nachdenkst, dann noch gute Musik hörst. Also vielleicht, wenn das mit dem Schwimmen jetzt nicht klappt, fange ich einen Tanzkurs an. Was für mich auch noch so eine schlimme Sporterfahrung war, und ich glaube, das, was, ja, ist ja irgendwie so, naja, erzähle ich jetzt nichts Neues, aber Dinge, die man als Kind oder als Jugendliche erlebt, prägen. Und ich habe irgendwann, obwohl ich eigentlich mich nie für Pferde begeistert habe, aber ich glaube eben so, ja, weibliche Sozialisierung, hallo, habe ich dann irgendwie die Wendy gelesen und fand Pferde toll, obwohl ich, also, ich, keine Ahnung, aber es ist halt dann irgendwie so da. Dachte ich dann irgendwann so als Kind oder Jugendliche, ich weiß nicht mehr, wie alt ich damals war, dann voltigiere ich jetzt, war irgendwie angesagt, so. Und ich werde es nie vergessen, weil beim Voltigieren, ich war halt schon immer die Größte und meistens auch Dickste, war ich dann immer die Person, die unten war. Also Leute, die sich jetzt nicht so gut mit Voltigieren auskennen, ist ja so Turnen auf dem Pferd und ich war halt immer die anderen getragen hat.
Ja, scheiße.
Ich hatte keine andere Aufgabe, als die andere Leute zu tragen, die dann da irgendwie ihre coolen Sachen gemacht haben auf mir. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann halt kein Wunder, keinen Bock mehr hatte. Und dann hat diese Person, die dieses Voltigieren gemacht hat, meine Mutter überreden wollen, doch zu bleiben, weil ich ja so wichtig bin, weil ich ja die anderen Leute immer trage.
Wie furchtbar, wie furchtbar. Aber weißt du, was ich gerade ehrlich gesagt viel beeindruckender finde, dass du scheinbar so lange voltigiert hast, dass Leute auf dir Sachen machen konnten.
Ja.
Weil ich habe das nicht mal geschafft, hochzuspringen. Das war immer so voll so, okay, komm, rennt jemand schnell hin und hilft dir hoch.
Pferde sind so groß.
Ja, ich meine, genau, also wir haben das tatsächlich auf dem Pony gemacht. Das war jetzt nicht mega groß, aber ich habe es trotzdem nicht hingekriegt.
Also in meiner Erinnerung ist es auf jeden Fall sehr groß geworden. Keine Ahnung. Also,
ja gut, aber ein Pferd ist ja erst ab, was, 1,50 Meter Widerristhöhe? Ja. Das ist schon...
Also es war dann halt so, ne, so auf einen Räuberinnenleiter und dann so einmal so hoch. Ja, das hab ich gerade noch so hinbekommen.
Aber ich habe es auch nur so hinbekommen, wenn überhaupt.
Ja. Als investigative Journalistin, die ich ja bin, will ich dich aber gern noch eine Frage fragen, Josie.
Okay.
Ich kann nicht über Sport nachdenken, ohne über Kapitalismus nachzudenken. Weil Ende ist Sport, wenn man es jetzt mal ganz kapitalistisch betrachtet, doch eine Sache, die wir machen, um unseren Körper fit zu halten für die Arbeit, fürs kapitalistische System.
Ich würde sagen, jein. Ich glaube, wie bei wahrscheinlich fast allen Dingen, ist es nicht immer ein Entweder-Oder. Also ich glaube nicht, dass Sport nur ist, fit zu sein, um im Kapitalismus zu bestehen, sondern ich muss zum Beispiel an Audre Lorde und an Self-Care denken und auch für mich selbst. Ich weiß, dass es wichtig ist, mich regelmäßig zu bewegen, um den ganzen Stuff, den ich so mache, überhaupt machen zu können. Und manches davon ist Lohnarbeit im kapitalistischen System und manches davon sind aber auch aktivistische Projekte. Und ich habe in der Zeit viel darüber nachgedacht, wie wichtig das eigentlich ist, auch im Kontext von Aktivismus viel stärker Grenzen zu setzen, viel stärker darauf zu achten, was kann ich eigentlich machen, damit ich das langfristig machen kann. Von daher, ich glaube, es ist kein Entweder-Oder. Ich glaube, ja, sicherlich. Und dann ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage davon, so wie betrachte ich das eigentlich? Wie betrachte ich auch mich selbst? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das per se der Fall sein muss.
Ja, unter dem Aspekt finde ich es also gut. Genau, ich glaube, ich sehe das ähnlich. Ich glaube schon vielleicht noch einen Tick dann mehr, dass dass das so tief in uns drin ist, dass das auch immer irgendwie eine Rolle spielt, auch eben so gerade das Thema gesund in Anführungszeichen sein, stark sein, fit sein, dass das schon ja nicht von ungefähr kommt, aber genau unter so einem Self-Care-Aspekt und sich selbst was Gutes zu tun, kann ich das voll gut sehen. Und ich glaube, dann kommt für mich wieder genau das ins Spiel, dass dann für mich Self-Care eher wäre, mit dem Poolboy zwischen meinen Beinen im Wasser zu liegen und einfach das Wasser zu genießen und mehr als ja, so schnell und so lange zu laufen, bis ich kotze.
Ja gut, darauf habe ich auch keinen Bock. Ich laufe ja auch zum Beispiel nicht, weil ich es ganz, ganz ätzend finde. Aber ich finde, da kommt noch für mich was anderes rein. Ich habe ja eine chronische Nebenhöhlenentzündung und war so als Schülerin echt viel krank und auch sonst echt viel krank. Und ich möchte gerne nicht so oft eine krasse Nebenhöhlenentzündung haben. Nicht, weil ich so gerne Erwerbsarbeit mache, sondern weil ich es einfach sehr ätzend finde, eine krasse Nebenhöhlenentzündung zu haben. Und ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, ich finde, es gibt kaum etwas, was sich so luxuriös anfühlt, wie einen Tag mitten in der Woche frei zu haben. Mhm. Weil für mich da immer so ein Moment von Widerstand, so ein Gefühl von, und ich mache jetzt gerade nichts, ha, mäßiges drin ist. Und für mich ist tatsächlich auch, mich um mein Wohlbefinden zu kümmern, sowas. Mhm. Weil ich finde, das Seltsame an kapitalistischem Arbeiten ist ja, dass wir die ganze Zeit produzieren sollen, als hätten wir keine menschlichen Körper. Und für mich ist Bewegung das Gegenstück dazu, weil ich nämlich anerkenne, ich habe einen menschlichen Körper und dieser menschliche Körper hat Bedürfnisse und ich brauche einen Ausgleich zwischen zum Beispiel die ganze Zeit irgendwie Sachen mir ausdenken und mein Körper braucht auch so diesen Moment von, ah, das tat gut. Also ich merke, dass da für mich ganz oft so eine Disbalance ist zwischen irgendwie intellektuell irgendwelche Sachen durchforsten und aber der Körper gar keinen Space bekommt. Und zum Beispiel, was ich irgendwann angefangen habe zu machen, ist, dass ich ab und zu einfach aufstehe mittags und eine Runde um den Block gehe. Und allein so dieses zu sagen, ja, ich brauche halt manchmal Pausen. Und ja, es tut mir gut, wenn mir die Sonne ins Gesicht scheint und ich einfach ein paar Schritte laufe.
Das höre ich mir, wenn ich am Samstag doch zögere, zum Schwimmkurs zu gehen, höre ich mir das als Pep-Talk nochmal an.
Und dann gehst du dahin und hattest die Sonne im Gesicht und gehst wieder zurück, ohne geschwommen zu sein.
Vielleicht.
Revolution.
Ich habe heute etwas mitgebracht, das nicht direkt eine Revolution ist, sondern eine Person. Und wir sind ja im Februar, das heißt, jetzt gerade ist Black History Month, Her Story Month oder Our Story Month, wie auch immer ihr das rahmen wollt. Und dadurch, dass jetzt bald ja auch noch in diesem Monat Wahlen anstehen, dachte ich, mit Blick auf die politische Situation in Deutschland, ist das vielleicht eine coole Person. Und zwar James Cleveland Owens, den die meisten Leute wahrscheinlich als Jesse Owens kennen, der 1936 bei der Olympiade in Berlin 4 Goldmedaillen gewonnen hat. Und ich musste tatsächlich die Tage nochmal an ihn denken, vor allem auch deshalb, weil mein Kind ein Buch hat, wo es um ihn geht. Und vielleicht einmal ganz kurz, also er ist aufgewachsen in Alabama als, ich glaube, das jüngste Kind, das 10. Kind von FarmpächterInnen, also eine Familie, die nicht besonders guten Zugang zu Geld hatte. Und es ist relativ früh entdeckt worden, dass er ein sportliches Talent hat. Er hat dann irgendwann ein Vollstipendium bekommen, aber Vollstipendium hieß eben auch, dass nicht alles für ihn bezahlt wird, zwar die Studiengebühren und tatsächlich eben auch quasi die Pension, also Zimmer und so weiter. Aber für viele andere Sachen haben ihm und tatsächlich auch weißen Mitstudierenden, die eben auch keinen Zugang zu Geld hatten, das Geld gefehlt. Das heißt, er hat immer parallel gearbeitet und ganz oft trainiert, wenn quasi die anderen noch geschlafen haben. Und 1936 eben war er in Berlin und das ist natürlich eine denkwürdige Olympiade gewesen, weil die unter Hitler stattgefunden hat, weil natürlich ehrlicherweise auch die Nationalsozialisten versucht haben, das als Propagandainstrument zu verwenden. Und umso krasser ist es natürlich, dass ein schwarzer Mensch, der politisch wahrscheinlich unter krassem Druck gestanden haben wird zu der Zeit, 4 Goldmedaillen gewinnt und Hitler hat sich natürlich geweigert, ihm die Hand zu schütteln und ihm zu gratulieren. Und er ist in den USA total gefeiert worden und trotzdem gab es aber die Segregation, die interessanterweise sich natürlich auch auf ihn weiter ausgewirkt hat. Oder warum sage ich interessanterweise? Das war ehrlich gesagt total gängig. Das heißt, es gab eine große Olympiade ihm zu ehren Und er musste aber natürlich trotzdem durch den Hintereingang gehen. Aber ich fand es nochmal so total interessant, sozusagen diese ganzen unterschiedlichen Punkte zusammenzuweben und an ihn zu denken. Und das greife ich später nochmal auf. Aber das werdet ihr dann sehen, warum und wie.
Ferien.
Nachdem das jetzt sehr politisch war von dir und sehr gesellschaftsrelevant, habe ich was für Ferien dabei, was es einfach gar nicht ist. Also es kommt mir jetzt so ein bisschen so, wie nennt man das, unwichtig vor. Aber manchmal gibt es ja kleine Sachen, die dann trotzdem Unterschied machen für sich selbst. Genau. Und sowas habe ich heute dabei, nämlich meinen Lieblingslippenstift. Ich habe so überlegt, was macht mir gerade gute Laune und das ist wenig. Und ich habe meinen Lieblingslippenstift irgendwie so halb verloren. Also ich hatte immer so drei davon und zwei davon habe ich, glaube ich, verloren. Und der andere ist schon so aufgebraucht, dass ich manchmal mit dem kleinen Fingernagel da so reingehe und mir die letzten Sachen auf die Lippen schmiere. Und ich habe nämlich heute geschafft, ihn mir wieder nachzubestellen. Ich bin für diesen Lippenstift schon mal mehrere Kilometer mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren, von einem Douglas zum nächsten, weil es den nicht überall gab. Und jetzt war ich einfach clever und habe ihn mir online bestellt. Mein Lieblingslippenstift heißt Candy Yum Yum. Gibt es einen besseren Namen?
Nee, ich habe es in der Folgenbeschreibung gesehen und hatte auf Essen gehofft.
Man kann ihn vielleicht, also er riecht auf jeden Fall gut. Ich finde, das Gute an Lippenstiften ist ja, dass die manchmal, also nicht alle, aber einige einen guten Duft haben. Und den hat er auf jeden Fall. Und er sieht so aus, als, also man will ihn eigentlich abschlecken, aber genau, würde ich jetzt eher nicht machen. Für mich macht es manchmal einfach gute Laune. Der ist halt sehr pink und gerade an Tagen, wo ich nicht so gute Laune habe, finde ich das irgendwie gut, den zu nehmen und so ist dann so ein bisschen so, weiß ich nicht, wie so ein Schutzschild ist es eigentlich nicht, aber so ein kleiner Farbtupfer, so nur für mich selbst.
Dies ist der Anrufbeantworter von Revolution und Ferien. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Hinterlassen Sie gerne eine Nachricht nach dem Signalton.
Was ich mich gefragt hatte, ist, wie man sich quasi, wenn man sich irgendwie so gesund ernähren will oder sich so ein bisschen mit was für Essen ist gut für mich, was für Essen ist nicht so gut für mich und meinen Körper auseinandersetzen will, wie kann man das machen oder wie kann man dann so einen guten Weg führen, ohne dass man direkt in so eine Angst vor Essen und das ist alles böse für mich Schiene reinrutscht und gerade auch, weil ich finde, dass man jetzt so, wenn man sozusagen jetzt auf Instagram unterwegs ist oder auf TikTok oder auf sonst welchen Wegen, wo man halt mit Informationen zu dem Thema quasi überspült wird, wie kommt man da damit klar, dass es da auch teilweise irgendwie Widersprüchlichkeiten gibt oder dass man einfach nicht so überfordert davon ist mit den ganzen Dingen, die man da sozusagen vorgelegt bekommt. Und wie kann man einen Weg dafür da finden zwischen, okay, ich scheiß einfach komplett drauf und okay, ich bin jetzt richtig krass davon eingenommen.
Das erinnert mich an das Gefühl, das ich vorhin schon mal hatte, als wir so über diesen Aspekt von Kapitalismus auf Sport und Gesundheit, sogenannte Gesundheit, gesprochen haben. Ich kann diese Frage ganz schlecht beantworten, ohne erstmal sowas wie ein Rant zu haben, glaube ich, weil da sind so ganz viele Begriffe. Erstmal danke für die Frage. So. Bevor ich jetzt alles kritisiere, erstmal danke für die Frage, weil sie ist wichtig. Da sind so ganz viele Begriffe drin, bei denen bei mir so rote Alarmglocken angehen. Zum Beispiel sowas wie, was ist jetzt gesund? Also überhaupt dieses Wort ist so, boah, da müssten wir eigentlich 5 Podcast-Folgen dazu machen. Vielleicht machen wir das ja. Aber was ist gesundes Essen aus meiner Perspektive? Und ich bin jetzt keine Ernährungsexpertin, deswegen ist es richtig wichtig, was ich jetzt zu sagen habe. Aber aus meiner Perspektive ist jedes Essen erstmal gesund, wenn man jetzt nicht sich ausschließlich davon ernährt oder eben auch nicht gesund so. Und ich finde eben auch ganz wichtig, vor welchem Hintergrund wir diese Frage diskutieren, nämlich vor dem Hintergrund einer fettfeindlichen Gesellschaft, die immer fettfeindlicher wird aus meiner Sicht, bei der Menschen, die für die sogenannte Body Positivity standen, zum Beispiel auf Instagram gerade sagen, dass sie viel weniger angefragt werden, dass sie weniger Geld bekommen sollen, nicht mehr zu irgendwelchen Shootings angefragt werden. eine Welt, in der sich, glaube ich, auch Heidi Klum von Diversity wieder verabschiedet hat. In der neuesten Staffel von Germany's Next Topmodel. Es kann nur eine werden. Und eine Welt, ja, in der vor allem weiblich wahrgenommene Personen immer noch extrem auf ihren Körper reduziert werden und eben ja auch darauf, oder es von ihnen beziehungsweise von uns erwartet wird, eben möglichst schlank zu sein. Und das finde ich einfach total wichtig voranzustellen, weil ich finde, mit dem Wissen ist die Frage eine andere.
Ich dachte gerade auch noch tatsächlich daran, als du darüber sprachst, dass wir in einer fettfeindlichen Gesellschaft sind. Die Frage ist ja auch, wer kann sich diese Fragen überhaupt stellen? Ne? Also wie ernähre ich mich und wie viel Zeit fließt da sozusagen rein in die Ernährung, weil es natürlich auch ein total klassismusrelevantes Thema ist.
Ja.
Und ich finde es total interessant, weil das knüpft eigentlich an das an, wo wir gerade schon so ein bisschen waren, nämlich diese Frage von, wie kommen wir raus aus diesem Gegensatzdenken? Also auch zum Beispiel im Kontext davon, wenn ich im Kapitalismus Sport mache, mache ich das nur, um sozusagen eine bessere Maschine, eine geöltere Maschine im Kapitalismus zu sein. Und ich glaube, mit Blick auf Essen ist das im Grunde genau das Gleiche. Und ehrlicherweise, ich kann das ja hier auch einfach mal sagen, ich war zwischenzeitlich essgestört. Und ich sage das deshalb, weil das, was ich gemerkt habe, was für mich der Unterschied ist zwischen ein in Anführungszeichen gesundes Mindset zu haben, und ich bin total bei dir, ich finde, das macht voll Sinn, den Begriff mal auseinanderzunehmen, aber ich versuche mal sozusagen in diesem Begriff zu bleiben, damit es verständlich bleibt. Und ein Essgestörtes ist tatsächlich mentale Gesundheit. Und für mich ist gesundes Essen ein Essen, das meine mentale Gesundheit nicht belastet. Und das finde ich nochmal für mich so total wichtig auch zu sagen, weil wir dann so ein bisschen wegkommen von diesem, wenn du diese Dinge isst, dann bist du gesund. Wenn du diese Dinge isst, dann bist du nicht gesund. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was mir voll wichtig ist, auch mit Blick auf mein Kind, dass wir Essen nicht als, das ist gesundes Essen, das ist ungesundes Essen. Weil ich finde, gesund kann ja auch sehr Unterschiedliches bedeuten. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, du hast vorhin von auf dem Sofa chillen als Selfcare gesprochen, ich zum Beispiel liebe es, Cookies zu machen. Ich bin bekannt unter meinen FreundInnen dafür, dass ich gute Cookies mache. Mareike hat mir schon mal einen abgeschlagen, weil da Miso drin ist.
Aber
das
hat aber gut geschmeckt.
Besser ist. Was blieb dir auch anderes übrig, als das jetzt zu sagen. Aber genau. Ja. Also ich mache zum Beispiel super gerne Cookies und ich mache immer extra zu viele und friere mir so diese kleinen Bällchen ein, damit wann immer ich Lust habe auf einen Cookie, ich sagen kann, jetzt in 10 Minuten hast du einen warmen Cookie. Und das ist in dem Moment gesund, weil es das ist, wo ich so denke, und jetzt kann ich setze mich jetzt hin und ich chille und ich mache mir ein Heißgetränk dazu und was weiß ich. Also von daher, ich glaube, es ist voll wichtig, wegzukommen von dieser Vorstellung von eine bestimmte Art, sich zu ernähren, ist per se gesund und eine bestimmte Art, sich zu ernähren, ist per se nicht gesund. Und sich dann auch zu fragen, wie viel Brainpower möchte ich, dass da reinfließt? Weil ich zum Beispiel bin jetzt inzwischen an dem Punkt in meinem Life, ich esse fast immer das Gleiche aus Bequemlichkeit, weil das sind die Sachen, die ich gerne esse. Und ich muss quasi keine Energie in Entscheidungsprozesse reingeben. Und das ist für mich zum Beispiel gesund, weil ich weiß, ich kann mich so total reinsteigen, weil ich auch super gerne koche. Und dann denke ich so, jetzt könnte ich dies machen und das machen und so weiter. Aber das tut mir nicht gut. Von daher, ich glaube, es macht Sinn, diese Frage von gesund schon auch sozusagen für sich selbst so ein bisschen zu reflektieren und auseinanderzunehmen.
Ich musste bei der Frage auch an mein neues Buch denken, so als kleine Werbeunterbrechung hier, das im März erscheint und in dem ich verschiedene Fragen beantworte, so gut ich es irgendwie kann. Das Buch heißt Ich weiß es doch auch nicht und das sagt, glaube ich, schon viel so über das Buch. Und eine Frage ist aber, ich hoffe, ich sage sie jetzt richtig, sowas wie kann ich meinen Körper eigentlich lieben? Und da in der Antwort schreibe ich nämlich auch so ein bisschen darüber, also über meine Erfahrungen mit Essen, weil das ja eben auch, also das ist ja das, was den Körper irgendwie nährt. Und ich habe irgendwann gemerkt, da war ich noch relativ jung, dass ich essgestörte Freundinnen anziehe. Und das hat mir auch meine essgestörte Freundin gesagt, beim Essen. Sie meinte irgendwann so, es ist so angenehm und entlastend mit dir zu essen, weil du isst einfach. Also ich bin glücklicherweise, glaube ich, nicht essgestört und eben auch noch nie gewesen. Und ich kenne außer mir richtig gut, also ich meine, das spricht man jetzt auch nicht mit einfach irgendjemandem, aber von meinem engsten Freundinnenkreis kenne ich keine, bei der das so ist wie ich. Also ich bin die einzige nicht essgestörte Person. Ich hatte noch nie ein Problem mit Essen. Also ich esse also bestimmt auch mal von irgendwas zu viel und zu wenig oder so, aber ich finde halt so, die Definition von Essstörung ist jetzt für mich, widersprich mir da gerne, wenn ich jetzt irgendwie so Quatsch sage, aber dass es halt einfach so ein krasses Thema ist. Und für mich ist es halt noch nie ein Thema gewesen. Also ich esse einfach meistens, bis ich satt bin, manchmal auch noch ein bisschen mehr. aber bin eben auch nicht so, dass ich irgendwie gucke, was ist die andere Person, das irgendwie bewerte oder so. Ich merke zum Beispiel auch nie oder selten eher, wenn Menschen irgendwie zu oder abgenommen haben oder so. Das ist so alles so, das ist mir irgendwie egal. Und mein eigener Körper ist mir auch oft egal. Ist auch nicht nur gut so und trifft auch nicht für immer zu. Naja, aber das ist mir irgendwann aufgefallen, dass es einfach für 99,9% der weiblich sozialisierten und wahrgenommenen Personen einfach ein Thema ist. Und für mich nicht. Und da bin ich einfach, ja, total dankbar.
Verstehe ich. Also bei mir war es zum Beispiel als Kind immer so, ich habe immer richtig gerne gegessen und ich habe auch immer richtig viel gegessen. Ich bin ja groß. Also es geht ja gar nicht anders. Ja. Und deswegen,
nicht ganz so groß wie ich, aber
das ist gelogen. Ich weiß übrigens, dass Mareike sich größer macht. Wollte ich an dieser Stelle einmal kurz hinterher schmeißen. Und ich finde, deswegen ist es auch für mich so krass bescheuert gewesen, essgestört zu sein. Also vom Gefühl her auch, selbst in dem Moment. Und ich würde sagen, ich weiß nicht unbedingt, ob eine Beschäftigung mit Essen und auch Regeln per se essgestört sind. Weil zum Beispiel, es gibt Sachen, die vertrage ich einfach nicht gut. Die esse ich leidenschaftlich gerne. Ich liebe zum Beispiel Sauerteigbrot. Ich finde, es gibt wenig Sachen, die so perfekt sind wie Sauerteigbrot. Ich vertrage aber Gluten leider nicht so mega gut. Von daher, ich glaube doch, also schon, dass Leute Energie da reingeben können, was sie essen. Ich glaube, dass es nicht per se schlecht ist. Aber ich kann für mich selber sagen, wie gesagt, so mentale Gesundheit ist einfach der Dreh- und Angelpunkt davon. Und in meinem Fall, glaube ich, war es so ein Ding von Kontrolle zu haben über einen Körper, der so nicht sein darf. Also als schwarze Person, als weiblich sozialisierte Person, die auch groß ist und vorlaut ist und so weiter. Ich glaube, da ging es vor allem darum. Und das habe ich dann sozusagen über Essen ausgelebt. Aber genau, da geht es nicht um Essen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Unterschied zwischen Leuten, die sich absichtsvoll mit Essen beschäftigen und das ja auch lustvoll sein kann, und Leuten, die tatsächlich essgestört sind.
Mhm. Warst du schon immer vorlaut?
Immer schon.
Wie toll.
Ja, in der Schule auch. Ich habe so viel Stress bekommen, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich würde sagen, ich kann die gar nicht beantworten. Die Frage war ja so, wie schaffe ich es, mich irgendwie gesund, in Anführungszeichen, zu ernähren, ohne aber in so, ja, fettfeindliche Strukturen reinzukommen, glaube ich. Und ich finde es super, super schwierig. Und ich hätte jetzt keine Idee oder anders, ich glaube, für mich ist ein guter Weg, den Blick zu verändern, indem ich mir andere Bilder suche. Das hat mir zum Beispiel voll geholfen. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich Social Media immer noch total gerne mag, weil ich mir zum Beispiel auf Instagram wirklich eine Welt geschaffen habe, die einigermaßen divers ist. Und das merke ich wirklich auch so, wie ich meinen Körper angucke und bewerte, wenn ich es dann doch mal tue, hängt wirklich auch krass damit zusammen, welche anderen Körper ich sehe und wenn das auch nur digital ist. Und ich liebe das wirklich, durch meine Timeline auf Instagram zu scrollen und die verschiedensten Körperformen zu sehen. Nicht nur Körperformen, Körper, also wirklich einfach diverse Körper, gesunde, nicht gesunde. Das finde ich ist auch nochmal so ein wichtiges Thema, weil die Frage bringt ja auch so ein bisschen noch eine zweite Frage mit sich, nämlich, was ist denn eigentlich, wenn du nicht gesund bist? Weil das halt so, ne, ich will unbedingt gesund sein, wir alle wollen unbedingt gesund sein, aber es gibt einfach auch viele Menschen, die niemals gesund sein werden, weil sie zum Beispiel chronisch krank sind, weil sie mit einer Behinderung leben, die vielleicht auch irgendeine Krankheit mit sich bringt. Und auch das kann ja ein wunderschönes Leben sein. Das finde ich auch total wichtig zu sehen. Auch ein nicht gesundes Leben kann ein gutes Leben sein.
Playlist.
Ich hatte ja vorhin schon angeteasert, dass ich Musik habe, die zu meiner Revolution passt, nämlich zu Jesse Owens. Und es ist, obviously, der Song Jesse Owens von Megalo, BSMG, Musa und Ghanaian Stallion. Und ich meine, dass das Album 2016 oder 2017 rauskam. Ich weiß es nicht so genau, aber ich weiß noch, die ersten Klänge, die ich gehört habe, erinnern mich direkt. Ich war direkt gedanklich in Ghana bei meiner Family und das hat mich so happy gemacht. Und der Song passt total gut zum Black History Month natürlich und auch zu Jesse Owens.
Cool.
Ich habe noch einen Song dabei. Weil Black History wird ja zu jedem Zeitpunkt geschrieben, zum Beispiel auch jetzt. Und ich habe letztens, weil wir ja heute uns mit dem Thema Sport befasst haben, einen Song, ich weiß nicht, warum ich ihn jetzt erst das erste Mal gehört habe, den gibt es nämlich schon einen Moment, und zwar von Jenna Hendricks, Warschau. Und ich höre beim Sport gerne Musik, die so ein bisschen druff ist. Mhm. Und dieser Song passt da perfekt rein. Von daher, wenn ihr von Jenna Hendricks und Jenna Hendricks insgesamt noch nicht kennt, aber den Song noch nicht kennt und ihr gerne pumpen gehen wollt, das ist euer Song.
Voll gut. Ich dachte gerade so, vielleicht machen wir irgendwann mal so eine Live-Podcast-Aufnahme und es gibt so ein kleines Fitnessangebot von dir. Ich könnte mir voll gut vorstellen, wie du so vorne stehst und halt irgendwas Fitnessmäßiges mit Musik machst. Ich hätte Lust darauf.
Mache ich, aber ich brauche die richtige Klamotte. Ich brauche so eine 80er-Klamotte dafür.
Ja,
so ein
bitte.
Leotard.
Dann besorgen, mach ich's.
Besorgen wir.
Geil. Bei mir geht's auch ein bisschen um Tanzen. Ich bin auf den ersten Song aufmerksam geworden über eine Person, die wir beide nur den Sprecher nennen. Ihr kennt zumindest seine Stimme auch schon. Er ist nämlich die Stimme von Revolution und Ferien, also von all unseren Jingles und Rubriken-Songs oder wie man sie nennt. Anil hatte in seiner Instagram-Story gerade den Song Intimidated und ich hatte ja schon gesagt, so die letzten Tage waren bei mir nicht so easy und ich habe diesen Song gehört und ich hatte plötzlich wieder Lebensenergie. Die hat dieser Song mir zurückgegeben und es kommen so Claps darin vor und ich liebe ja so Songs mit so Claps. Also Anil, nochmal vielen, vielen Dank für diesen Song und die Lebensenergie. Und der zweite Song, den ich auf die Playlist packe, heißt Sexy to Someone, weil ich finde, jede und jeder sollte das sein.
Geil.
Das war Revolution und Ferien, euer neuer Lieblingspodcast mit Josephine Abraco und mir, Mareike Kaiser. Es war Folge 3, Josies Lieblingsfolge, weil Nummer 3, ungerade Zahl, für mich richtig schlimm, aber na gut. Wir haben uns gefreut, dass ihr bis hierher gehört habt. Wir freuen uns, dass ihr uns schon so fleißig abonniert habt, uns Bewertungen geschrieben habt. Das ist für mich ja das Allertollste, ne? Wenn sich Leute da kurz mal Zeit nehmen und auf Apple Podcasts schreiben, wie sie den Podcast finden. Wenn du das jetzt gerade hörst und eine Minute Zeit hast, mach das doch mal. Das würde uns total freuen. Also abonniert, liked, shared, teilt, erzählt es euren liebsten Menschen, dass es uns gibt.
Das war euer Lieblingspodcast Revolution und Ferien. Hosts Josefina Praku und Mareike Kaiser. Schnitt
Elisa Kautzki.
Originalmusik Tim Gerke. Sprecher Fikri Andal-Tantasch. Technische Unterstützung Vanessa Geinen-Bank. Cover Josefina Praku. Aufgenommen im Studio 3. Danke an alle Beteiligten für Ihre Unterstützung und danke an euch, unsere ZuhörerInnen.
Weißt du, was ich dir übrigens noch erzählen wollte?
Sag.
Und zwar, meine Mutter hat die erste Folge gehört und meinte dann so zu mir, meinte so, du benutzt also Gleitgel. Und ich so, ja. Und sie so, ich dachte, das wäre etwas, eher etwas für Leute in meinem Alter. Dann meinte ich, nein. Dann meinte sie, da habe ich so richtig gehört, in ihrem Kopf, es rattert, wofür benutzt mein Kind Gleitgel? Dann meinte ich, Mama, ich bin gerne bereit, dir sehr detailliert und ausführlich zu erklären, wofür ich Gleitgel verwende. Aber mein Gefühl sagt mir, du möchtest diese Details vielleicht gar nicht hören. Sie so, ja, ist vielleicht besser so.
Ich habe ja tatsächlich, nachdem wir das aufgenommen haben und ich ja weiß, dass deine Mutter auch deine Arbeit verfolgt, mehr als meine Eltern jetzt zum Beispiel meine Arbeit, dachte ich auch so, wow, krass, was müsst ihr für ein Verhältnis haben, dass das irgendwie so cool ist und ihr darüber reden könnt.
Ja, also wir müssen irgendwann mal über Sex reden, glaube ich, weil meine Mutter
ist deine Mutter
sehr prägend
und du oder wir beide?
Nein, du und ich und meine Mutter war sehr prägend in diesem Zusammenhang, im positiven Sinne.
Können wir total gerne, also wir beide. Ob im Podcast, muss ich mir noch überlegen, weil ich glaube, dann wird es nämlich für mein Kind vielleicht unangenehm, wenn es dann in
nicht im Sinne von, wie wir Sex machen.
Na, das also wollen die Leute aber hören.
Weiß ich jetzt nicht. Nett, ob das so interessant ist. Nee, aber ich dachte so über so
eine
Aufklärung.
Wollen wir mal eine Umfrage machen, ob die Leute das interessiert, wie wir Sex haben?
Okay, gut. Let's do it.